Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 90. Vers der 16. Sure, der Sure Nahl.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
Sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der eine Mahnung an alle ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott gebietet, gerecht, gut und hilfreich gegenüber den Angehörigen zu sein und Schändliches, Verwerfliches und Unrecht zu meiden. Gott ermahnt euch, möget ihr es beherzigen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 12. Februar 2022, gleich dem 23. Bahman 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt die Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Was sagt der Islam zu Magie?« Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Resolution zum Jahrestag des Siegs der Islamischen Revolution. Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats. Unterstützung der islamischen Staatsordnung ist eine Option, die niemals vom Tisch genommen wird. Und Hisbollah. Libanon verzichtet auf Druck der USA, nicht auf seine Seerechte. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Resolution zum Jahrestag des Siegs der Islamischen Revolution. Teilnehmer der Feierlichkeiten anlässlich des 43. Jahrestags des Siegs der Islamischen Revolution im Iran haben zum Abschluss ihrer Kundgebung eine Resolution herausgegeben, in der sie erneut im Namen des iranischen Volkes und der Anhänger des Wegs des Märtyrers, Drei-Sterne-General Qasem Soleimani, ihre Treue zum Oberhaupt der Islamischen Revolution und zu den Werten und der Idealen der Islamischen Revolution bekundeten. Gestern Freitag, der 22. Bahman 1400 im iranischen Sonnenjahr, gleich dem 11. Februar 2022, war der 43. Jahrestag des Siegs der Islamischen Revolution unter Führung von Imam Khomeini. Das iranische Volk ging in verschiedenen Städten des Landes auf die Straße und feierte diesen Sieg. In dieser Resolution wurden alle relevanten Stellen, insbesondere die staatliche Rundfunk- und Fernsehanstalt der Islamischen Republik Iran, IRIB, sowie Denker, Schriftsteller und Offiziere der sanften Kriegsführung aufgefordert, die Tricks der Feinde in einer breit angelegten Aufklärungsbemühung aufzudecken und das iranische Volk, die junge Generation sowie die öffentliche Meinung der Muslime und der Welt über die großen Errungenschaften der iranischen Nation im Lichte der islamischen Revolution zu informieren. Gemäß dieser Resolution ist die zunehmende Förderung der wissenschaftlichen und technologischen, wirtschaftlichen und militärischen Bereiche und insbesondere die volle Verwirklichung der nuklearen Rechte der iranischen Nation und die zunehmende Stärkung der Verteidigungs- und Raketenabschreckungsindustrie die Forderung aller. Die Teilnehmer des landesweiten Fußmarsches verurteilten zudem die Positionen hochrangiger westlicher Verantwortungsträger zu den Verteidigungsprinzipien des Iran, würdigten die Bemühungen des Verhandlungsteams, forderten die Befolgung der Anordnungen des Oberhaupts der Muslime und die Beachtung der vom Parlament der Islamischen Republik verabschiedeten Gesetze unter Berücksichtigung der unerschütterlichen Entschlossenheit der revolutionären Jugend des Landes und die Gipfel des Fortschritts und der Entwicklung des Landes zu erreichen. Die Entschließung bekräftigte auch die Notwendigkeit, die nationale Einheit zu bewahren, sich jeglicher spalterischer und aufrührerischer Aktionen durch interne und externe Strömungen zu enthalten und die Solidarität der islamischen Welt und der Widerstandsfront bei der Verteidigung Palästinas und des besetzten Al-Quds Jerusalems als erstes Thema von Muslimen uneingeschränkt zu unterstützen. Die Teilnehmer der Zeremonie anlässlich des 22. Bahman verurteilten auch die brutalen Verbrechen des Al-Saud-Regimes und seiner Verbündeten im Jemen sowie das Schweigen der internationalen Gemeinschaft und der angeblichen Menschenrechtsverteidiger. Am Ende der Resolution heißt es: Wir betrachten jede Intervention, jeden Zweifel und jede Zerstörung des Images des heiligen Systems der Islamischen Republik als reine Fantasie, unterstützen die großen Fortschritte und Errungenschaften in Wissenschaft und Technologie, Militär, Sicherheit und Politik nachdrücklich und bekunden unsere Opfer- und Verteidigungsbereitschaft gegen jede mögliche Bedrohung. Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats: Unterstützung der islamischen Staatsordnung ist eine Option, die niemals vom Tisch genommen wird. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran hat in einem am Freitagabend verbreiteten Tweet auf Optionen hingewiesen, die niemals vom Tisch genommen werden. In diesem Tweet schrieb Ali Shamkhani mit Verweis auf die glorreiche Präsenz des iranischen Volkes bei den gestrigen Feierlichkeiten anlässlich des Jahrestags des Siegs der Islamischen Revolution: Optionen, die niemals vom Tisch genommen werden, sind, die glorreiche Präsenz der Iraner bei Zeremonien zur Unterstützung des islamischen Systems, die Erhaltung und Stärkung der friedlichen Nuklear- und Verteidigungsfähigkeiten des Iran und sicherheitsschaffende Maßnahmen der Islamischen Republik in der Region. In einer Rede auf der Kundgebung anlässlich des Jahrestags des Siegs der Islamischen Revolution in Teheran betonte der Präsident der Islamischen Republik Iran, Ebrahim Raisi, am Freitag: Volksnah zu sein gehöre zu dem Wesen der islamischen Staatsordnung, und sagte dazu weiter: Säule der Revolution ist das Volk und die Basis wurde vom Volk geformt. Die Unterstützer dieser Revolution sind das Volk und die Anhänger dieses Weges sind immer noch das Volk. Hisbollah: Libanon verzichtet auf Druck der USA, nicht auf seine Seerechte. Libanon dürfe nach den Worten des stellvertretenden Exekutivrats der Hisbollah unter dem Druck der USA keinen Vorschlag akzeptieren, der das volle Recht des Libanon auf Demarkation seiner Seegrenze nicht berücksichtige. Laut Al-Quds al-Arabi sagte Scheich Ali Damush am Freitagabend in Beirut: Wir lehnen jede Normalisierung der Beziehungen zum Feind ab und die Libanesen sollten unter dem Druck der USA keinen Vorschlag akzeptieren, der nicht die vollen Rechte des Libanon hinsichtlich der Grenzziehung und Ölfelder berücksichtige. Er fügte hinzu: Die US-Regierung ist die betrügerischste Regierung der Welt und der größte Unterstützer von Terrorismus, kriminellen, korrupten Regimen und Diktaturen in der Welt und zögert nicht, sich in die inneren Angelegenheiten von Ländern einzumischen und eine Erpressungspolitik umzusetzen, um ihre Ziele und Bedingungen durchzusetzen. Der stellvertretende Exekutivrat der Hisbollah fuhr fort: Die US-Regierung versucht durch ihre Vermittlung bei den Verhandlungen über die Demarkation der Seegrenze Libanon zu erpressen und nutzt die Wirtschafts- und Finanzkrise, um Druck auf den Libanon auszuüben, um bei der Bestimmung der Grenzen und Öl- und Gasfelder Zugeständnisse zu erhalten. Damush betonte, dass die Vereinigten Staaten versuchen, den Libanon mit einigen schmackhaften Vorschlägen in das System der Normalisierung der Beziehungen zum Feind zu bringen. Der US-Gesandte Amos J. Hochstein traf sich am Mittwoch in Beirut mit dem Präsidenten, Parlamentssprecher und Premierminister zu indirekten Gesprächen über die Grenzziehung zwischen dem Libanon und dem israelischen Regime. US- und israelische Verantwortungsträger erklärten, Hochschein, der Energiebeauftragte des US-Außenministeriums, sei zum neuen Vermittler im libanesisch-israelischen Konflikt um die Seegrenze und die Gasexploration im östlichen Mittelmeer ernannt worden. Menschenrechtsorganisation. Jede Stunde wird ein Jemenit getötet oder verwundet. Im vergangenen Monat Januar sind nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Save the Children im Jemen stündlich ein Zivilist getötet oder verwundet worden. Der vergangene Januar war laut einem am Freitag verbreiteten Bericht von Save the Children der blutigste Monat im Jemen seit Beginn des Krieges. Dem Bericht zufolge wurden vom 6. Januar bis 2. Februar im Jemen mehr als 200 Erwachsene und 15 Kinder getötet, sowie 354 Erwachsene und 30 Kinder verletzt. Diese Menschenrechtsorganisation fügte hinzu, die Zahl der Opfer im Januar sei dreimal so hoch wie die durchschnittliche monatliche Zahl der Opfer im Jahr 2021. Schweigen ist nicht länger erlaubt und die Todesfälle und Verletzungen von Kindern und ihren Familien können in keiner Weise ignoriert werden, sagte Gillian Moyes, Direktorin von Save the Children im Jemen. Die saudisch geführte Kriegskoalition hat in den vergangenen Tagen verschiedene Teile des Jemen massiv bombardiert. Am 26. März 2015 startete Saudi-Arabien in Form einer Koalition mehrerer arabischer Länder und mit Hilfe und grünem Licht der Vereinigten Staaten groß angelegte Angriffe gegen Jemen, das ärmste arabische Land, um den jemenitischen Ex-Präsidenten Abd al-Mansur Hadi wieder an die Macht zu bringen. USA verlegen F-16-Kampfflugzeuge von Deutschland nach Rumänien. Angesichts der zunehmenden Spannungen mit Russland im Ukraine-Konflikt haben die USA eine Staffel von F-16-Kampfflugzeugen von Spangdalen in Rheinland-Pfalz nach Rumänien verlegt. Ohne die Anzahl der Jäger anzugeben, teilte die US-Luftwaffe in Europa mit. Die Flugzeuge würden am Freitag auf dem NATO-Stützpunkt in Rumänien stationiert, die weniger als 100 Kilometer vom Schwarzen Meer entfernt ist. Erst am vergangenen Donnerstag landeten US-Langstreckenbomber vom Typ B-52 in Großbritannien. Nach Angaben der US-Luftwaffe handele es sich hierbei allerdings um eine seit langem geplante Übung. Die USA behaupten, der Schritt ziele auf die Stärkung der regionalen Sicherheit ab und die Jets würden sich den bereits auf der Basis stationierten italienischen Kampfjets anschließen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar und teilweise mit Dunst bedeckt, bei Temperaturen um 4 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 1, Mashhad 4, Isfahan 7, Shiraz 9 und Bandarabas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der neue deutsche Bundeskanzler Scholz hat seinen Antrittsbesuch in USA erfolgreich absolviert. US-Präsident Joe Biden sprach NATO-Bündnispartner Deutschland sein volles Vertrauen aus. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, sieht jedoch im Gespräch mit Pars Today den Frieden in Europa gefährdet. Scholz muss in Washington Zustimmung zu friedensfeindlichen Maßnahmen signalisiert haben, um dort derart positiv bewertet zu werden. Das wiederum bedeutet schlechte Aussichten für den Frieden in Europa. Hören Sie den ersten Teil dieses Interviews.
Herr Hörstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorgny.
Ja, vielen Dank. Herr Hörstel, Treffen auf höchster Ebene. Putin, Macron, Scholz, Biden. In der Ukraine gibt es größere Sorgen vor einem russischen Einmarsch. Moskau bestreitet solche Pläne. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat in Washington US-Präsidenten Joe Biden getroffen. Parallel dazu bemühte sich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron bei Wladimir Putin im Kreml bis in den späten Montagsnachmittag um einen Abbau der Spannungen. Mehr dazu würde ich gerne, Herr Hasse, von Ihnen hören.
Wir müssen einmal sehen, dass ja der Westen, die NATO, Richtung Osten drängt und den Russen nichts zu bieten hat, außer Ärger. Insofern ist dieses eifrige Reden mit Herrn Putin etwas ziemlich Interessantes. Denn da kann ja der Westen, der nun vordringen soll, nichts bieten. Was also soll Putin mit diesen ganzen komischen Besuchern machen, die im Prinzip auf keinen Fall etwas tun wollen, was nach Entspannung aussieht, sondern im Grunde genommen ihre Aggression mit Herrn Putin so besprechen, dass er noch länger stillhält. Das ist einmal die grundsätzliche Lage. Nun hat ja Russland seit ungefähr 30 Jahren dem Ostdrang des Westens zugeschaut. Und weil wir es ja mit offenherzig sprechenden Amerikanern zu tun haben, können wir eben da in den Thinktanks nachlesen, dass man ja vorhat, Russland genauso an die Wand zu drücken, wie man das mit der Sowjetunion erfolgreich hinbekommen hat. Und wendet auch genau die gleichen Methoden an. Wir haben also bereits Technik-Exportbeschränkungen nach Russland von westlicher Seite, so wie man ja praktisch die Sowjetunion von westlicher Technik abgekoppelt hat. Da geht es immer noch um die alte Frage, dass eben bestimmte hochtechnische elektronische Bauteile in Russland bis heute nicht, wie damals in der Sowjetunion nicht, damals natürlich auf deutlich schlechterem technischem Niveau, aber immerhin nicht herstellen können. Die Massenfertigung bestimmter Elektronikbauteile schafft auch Russland nicht und ist deswegen auf Importe angewiesen. Das ist die strategische Lage. Die andere Situation ist nun der Antrittsbesuch des deutschen Bundeskanzlers Scholz tatsächlich bei dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Und hier gibt es eine interessante, wie soll man sagen, Entwicklung. Wir hatten ja die auch in den USA stark angesehene Angela Merkel. Und da hatte man schon amerikanischerseits moniert, ja, warum liefern die Deutschen keine Waffen und warum sind, an die Ukraine meine ich jetzt, und warum sind die da so zurückhaltend und pflegen auch ihre Russlandbeziehungen stärker, als Washington sich das wünscht. Und da hatte damals Joe Biden bei Merkel die Formulierung gefunden, gute Freunde können auch in einzelnen Fragen unterschiedlicher Meinung sein. Also kurz gefasst auf amerikanisch, good friends can disagree. Jetzt kommt also Scholz und hat erneut bekräftigen lassen und selber bekräftigt, dass man keine Waffen an die Ukraine liefern will. Und wie kommt man da jetzt raus, nachdem also hochrangige Senatoren schon erklärt haben, ja, die Deutschen, das ist ja ein unsicherer Kantonist im Bündnis und die wollen ja nicht richtig loslegen und was soll das, kann man sich auf Deutschland noch verlassen, also ein Druck, ja. Und an dieser Stelle hat dann tatsächlich Kanzler Scholz mit steifer Oberlippe, würde man auf Englisch sagen, stiff upper lip, darauf bestanden, dass er keine Waffen an die Ukraine oder Munition auch das war offenbar ein Thema, liefern möchte und liefern wird. Aber er hat das nicht so ausgedrückt, sondern er hat gesagt, dass es ein ganz starkes Sanktionspaket gibt und dass man gemeinsam mit den USA eine starke Politik hier führen werde, ohne allerdings in irgendeiner Form hier tatsächlich erkennen zu geben, wie denn das starke Paket aussieht, aus welchen Teilen das besteht und so weiter. Das heißt, Scholz ist bei seiner Linie geblieben und hat sich tatsächlich, wenn ich die New York Times sehe und wie die New York Times mit Scholz umgeht, hat sich tatsächlich offenbar in Washington durchsetzen können. Denn die New York Times, die praktisch der wichtigste amerikanische Deep State-Gradmesser ist, sozusagen, wenn man wissen möchte, wie das Establishment reagiert, muss man die New York Times lesen. Das wird da zuverlässig geliefert. Und die New York Times sagt, dass der Scholz als neuer Bundeskanzler einen Rocky Start, wie es so schön heißt, also einen hartigen, holprigen Start hatte. in seinem Amt als Bundeskanzler und tatsächlich, dass er eben diese Formulierung so beibehalten hat. Aber es kommt seitens der New York Times jedenfalls kein Vorwurf, dass irgendwie Scholz unsicher sei. Es wird hervorgehoben, wie stark Joe Biden sich hinter Scholz gestellt habe und hat gesagt, es sei gar nicht so, dass jetzt Deutschland hier Vertrauen wieder zurückerwerben müsse oder sowas. Deutschland habe das volle Vertrauen der USA, hat Biden einfach mal so gesagt. Und er sagt, wir haben ein starkes Maßnahmenpaket und jawohl. Allerdings hat Joe Biden etwas sehr Interessantes gesagt. Wenn die Russen die Ukraine angreifen würden, also die Grenze überschreiten mit Panzern und Soldaten, dann, und damit meint er eben, egal wie tief, ja, 10 Meter reichen, das hat er nicht gesagt, das sage ich, also eine Grenzverletzung reicht, dann würde Nord Stream 2 abgeschaltet sozusagen, da würde nichts mehr draus. Und dann hat man natürlich, weil das ja nun nicht ganz in der Befehlsgewalt des amerikanischen Präsidenten liegt, eine deutsch-russische Pipeline oder sagen wir lieber eine russisch-europäische Pipeline vom Rechtsstatus her im Moment, wie er ist, abzuschalten, hat man ihn dann gefragt, wie geht das denn? Und da hat Joe Biden nur gesagt, verlassen Sie sich drauf, so wird das werden. Das ist eine sehr interessante Aussage, ist eindeutig eine krasse, kaum wieder, also übertreffbare Einmischung in die inneren Angelegenheiten Deutschlands, Russlands und der Europäischen Union. Aber Joe Biden kommt damit durch, das ist es jetzt, niemand meckert, die New York Times findet das gar nicht seltsam, erwähnt auch nicht, dass es eine unzulässige Einmischung ist, sowas ist in der UN-Charta selbstverständlich verboten und so weiter und so weiter. Dieses alles findet hier einfach vor unseren Augen so statt und das ist im Grunde genommen für den Kanzler Scholz ein Erfolg. Er kann nach Washington fahren, er sagt weiterhin keinerlei Waffenlieferungen zu und der ukrainische Außenminister hat sich inzwischen geäußert und hat gesagt, er werde die Sache mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock ansprechen, was deshalb interessant ist, weil die ja nun schon vor einigen Wochen über die Ukraine nach Russland geflogen ist, hatte hier ein Gespräch mit ihrem russischen Amtskollegen Lavrov und hat auf dem Weg dahin in der Ukraine klipp und klar erklärt, dass es keine deutschen Waffen für die Ukraine gibt. Warum jetzt Annalena Baerbock hier an dieser Stelle eine andere Meinung jetzt vertreten sollte, das erschließt sich dem Beobachter nicht. Wir haben, um das abschließend zu sagen, eine interessante, wie soll man sagen, eine interessante Ausgangslage, dass die USA immer zu behaupten, die Russen wollten die Ukraine überfallen. Und hierzu gibt es nur eine einzige Interpretation. Die Ukraine ist offenbar von unseren regierenden Mächten ausersehen, irgendetwas so zu unternehmen, dass die Russen nur mit einem Angriff antworten können. Und deswegen dürfen wir alle hochgespannt sein, was lässt sich der Westen, lässt sich die abhängige ukrainische Regierung, die ja nichts anderes ist als ein Statthalter Washingtoner Interessen, das sieht man an vielen inneren Eingriffen, was lassen die sich denn einfallen, um Russland zu provozieren? Und dann bleibt dann doch immer die ganz klare Frage, wird sich denn Russland dann auch so provozieren lassen? Sehr spannend. Das ist die Lage nach dem Besuch des deutschen Bundeskanzlers Scholz in Washington zum Antritt in sein Amt.
Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt.
Unsere heutige Geschichte handelt von einem sehr gerechten Fürsten, Als eines Tages eine schwere Dürrezeit ausbrach, kam es zu einer großen Hungersnot im Land. Der Fürst verkaufte alles, was ihm an Gold und Schmuckstücken zur Verfügung stand, um seinen Bürgern zu helfen. Schließlich blieb ihm nur noch ein Ring mit einem sehr kostbaren Diamanten. Er entschloss sich schließlich, diesen Diamanten an eines der Nachbarländer zu verkaufen, um mit dem Geld seine Bürger aus der Hungersnot zu befreien. Er konnte nicht mit ansehen, wie die Menschen leiden. Die Leute in seinem Umfeld wollten ihn daran hindern, dass er den Diamanten verkauft und sagten: Dieser Diamant ist sehr kostbar. Wenn du ihn verkaufst, wirst du nie wieder etwas Ähnliches finden. Aber der Fürst hörte nicht auf sie. So wurde der teure Diamant an ein Nachbarland verkauft und mit dem Erlös konnte der Fürst eine Woche lang Nahrung für das Volk besorgen. Die Menschen waren ihm sehr dankbar und beteten, dass Gott ihnen diesen gerechten Herrscher noch lange erhalte. Aber die Verwandten und Leute im Umfeld des Fürsten tadelten ihn. Siehst du, nun hast du den kostbaren Edelstein nicht mehr. Du hast ihn unter dem Preis verkauft und das Geld hat nur eine Woche gereicht. Die Leute hätten doch noch eine Woche lang den Hunger ertragen können. Du konntest nicht verhindern, dass die Hungersnot abgeschafft wird. Der Fürst war sehr traurig, setzte sich hin und sagte beschämt: Es ist sehr hässlich und gemein, dass die Menschen leiden müssen und in Not sind und ihr Herrscher an seinen Schmuck denkt. Es macht nichts, wenn ich einen Ring ohne Edelstein trage, aber ich kann es nicht ertragen, dass die Menschen Hunger leiden. Da schämten sich die anderen und begannen auch zu weinen. Gemeinsam beteten sie, warfen sich vor Gott nieder und baten ihn, dass das Land aus der Not befreit wird. Nach dem Gebet sagte der Fürst zu den anderen: Freunde, vergesst nie, dass wir im Dienst der Menschen stehen müssen. Die Menschen haben uns die Regierung überlassen, damit wir uns für sie und dieses Land einsetzen und die Probleme bekämpfen. Genauso wie diese Menschen in Engpässen zu uns halten, müssen wir auch in Notzeiten auf ihrer Seite stehen. Wir dürfen sie keinen Augenblick vergessen. Die Geschichte über den gerechten Fürsten steht in ihrer Originalfassung im Bußdown von Sa'di. Wir haben sie nur etwas umgeschrieben. Es folgt unser Sprichwort: Harsha az dost mand, ram mol bur. In einer Stadt lebte ein Mann, der relativ reich war und ein Leben in Wohlstand führte. In seinem Haus gab es teure Teppiche und kostbare Gefäße. Er hatte aber auch noch eine Truhe mit Geld, die stand in seinem Schlafzimmer. Eines Nachts kam er von einer Hochzeitsfeier in der Verwandtschaft zurück. Es war schon sehr spät. Er öffnete die Tür zu seinem Haus. Irgendetwas stimmte nicht. Schnell durchschritt er den Haushof. Beim Betreten des Hauses erlebte er eine böse Überraschung. Er stieß einen Schrei aus und verlor dann das Bewusstsein. Die Nachbarn hatten den Aufschrei gehört und eilten herbei. Sie weckten den Ohnmächtigen auf. Der begann zu wehklagen. Es waren nämlich Diebe gekommen und hatten sein Haus leergeräumt. Sie hatten alles, auch die Truhe mit Geld, mitgenommen. We'll be right back.
Die Nachbarn hatten Mitleid mit ihm. Einer sagte, wir müssen den Polizeihauptmann Bescheid sagen. Ein anderer fragte den Bestohlenen, hast du Feinde, die das verbrochen haben? Wieder ein anderer tröstete ihn. Der Dieb wird gefasst werden. Mach dir keine Sorgen. Ich kenne einen Weissager. Der kann herausfinden, wo sich die Diebe befinden. Einer der Nachbarn nahm den Bestohlenen zu sich nach Hause, damit er sich etwas von dem Schrecken erholt und sich ausruht. Aber der Arme konnte bis zum Morgen nicht einschlafen. In aller Frühe stand er auf und ging zum Polizeihauptmann. Der sprach lange mit ihm und sagte schließlich, es ist schwierig, die Diebe zu finden. Die Leute, die dir deine Sachen gestohlen haben, haben dich bestimmt gekannt und wussten, was du alles besitzt und wo du dein Geld aufbewahrst. Sie wussten auch, dass du an dem Abend nicht zu Hause bist. Wir werden versuchen, sie aufzutreiben. Wenn wir sie gefunden haben, sagen wir dir Bescheid. So wartete der arme Mann ein paar Tage, aber es kam keine Nachricht vom Polizeihauptmann. Dafür saß er den ganzen Tag herum und überlegte, welcher von seinen Freunden und Verwandten wohl der Dieb gewesen sein könnte. Er erzählte allen von dem Diebstahl, aber niemand wusste etwas und konnte ihm weiterhelfen. Schließlich fiel ihm ein, dass einer der Nachbarn von einem Weissager gesprochen hatte. Da ging er schnell zu ihm herüber. Er sagte, »Du weißt ja, wie es mir ergangen ist. Keiner kann mir helfen. Sag mir, wo dieser Weissager wohnt, von dem du gesprochen hast. Ich möchte zu ihm gehen. Vielleicht kann er mir sagen, wer und wo die Diebe sind.« Der Nachbar nannte ihm die Adresse des Weissagers und stellte ihn auch gleich noch einige andere Weissager vor. Der Bestohlene machte sich auf den Weg zu dem Ersten. Der ließ sich erst einmal jede Menge Geld für seine Weissagung geben und machte dem Mann Hoffnung. Alles, was er aus dessen Munde erfahren hatte, wiederholte er nur in einer anderen Form. Doch nach seiner angeblichen Weissagung war der Bestohlene genauso klug wie vorher. Er ging nacheinander zu den anderen Weissagern. Auch die verlangten eine Menge Geld, aber keiner konnte ihm sagen, wo der Dieb ist. Als er schließlich zum letzten Weissager kam, hatte er kein Geld mehr in der Tasche, aber immer noch hatte er Hoffnung. Der Bestohlene versprach dem letzten Weissager, wenn du mir sagst, wo ich den Dieb finden kann, werde ich dich sehr gut bezahlen, wenn ich mein Eigentum zurückhabe. Aber der Weissager wusste ja, dass alles, was er angeblich weissagt, auf Lüge und Heimtücke beruht und überhaupt keine Ahnung hat, wo sich die Diebe auftreiben lassen. Deshalb sagte er, nein, so geht das nicht. Du musst erst zahlen, dann werde ich reden. Da riss dem Bestohlenen der Geduldsfaden. Endlich hatte er begriffen, dass die Weissager ihn alle belogen und betrogen hatten und niemand von ihnen weissagen kann. Er traktierte den angeblichen Weissager mit seinen Fäusten. Der begann zu schreien. »Warum schlägst du mich?« Da übertönte der Mann ihn außer sich vor Wut. »Ich werde es dir zeigen. Du sollst nie wieder jemanden betrügen.« »Die Diebe haben mir alles gestohlen und den Rest, den ich besaß, habt ihr, Weissager, mir abgenommen.« Der Besitz des Bestohlenen tauchte nie wieder auf. Dafür aber bürgerte sich das folgende Sprichwort ein. »Hajjas dost mond ramol bord«, nämlich »Alles, was der Dieb zurückließ, hat der Weissager weggenommen.« Man sagt es, wenn jemand beschreiben will, dass jemand laufend ein Unglück passiert und wenn man sagen will, dass Leute, die angeblich aus der Hand lesen und die Zukunft weissagen können, Lügen und Betrüger sind.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, hören Sie unser Musikstück Faryad, der Ruf, vorgetragen von Shahram Shokuhi.
عکست رو به رومه بغض تلخی تو گلومه گریه در حال هجومه چشم من غرق تماشا هنوزم خوبی تو احساد عشق من خدا به همراه ساکت فریاد کشیده دنیا رو لرزون کاش میشد عکس تو سوزوند قاب عکست توی دستم بیشتر از همیشه تنها آخ چقدر دستاتو میخوام ساکت فریاد کشیدم وقتی که از دل میبری
Es folgt nun ein Beitrag unter dem Titel Was sagt der Islam zu Magie? Was hat es mit der Magie auf sich, die so geheimnisvoll zu sein scheint? Kann man jemand anderem durch einen Zauber schaden? Was sagt der Islam dazu? Diese Fragen wollen wir heute beleuchten. Zauberei war unter den alten Völkern weit verbreitet. Viele ihrer Bräuche hatten etwas mit Magie zu tun, zum Beispiel die Körperbemalung, die vor bösen Geistern schützen sollte. Aus dem Koran erfahren wir, dass der Prophet Nuh a.s. von seinen Gegnern als Zauberer abgestempelt worden ist. Unterdessen zeugte das Können, welches die Zauberei zum Hofe von Pharao vorführten, um den Propheten Musa, Moses und seine göttlichen Wunder zu übertreffen, davon, wie entwickelt die Zauberei damals war. Auch zur Zeit des Soleiman, Salomo, hatten sich einige regelrecht auf die Zauberei spezialisiert. Deshalb ordnete Prophet Soleiman an, dass alle ihre Schriften einzusammeln sind und an einem besonderen Ort aufbewahrt werden. Er ließ sie vielleicht deswegen aufbewahren, weil sich darunter auch Hinweise dafür befanden, wie sich ein Schadenzauber wieder rückgängig machen lässt. Doch nach dem Tod von Prophet Soleiman holte einige diese Schriften wieder hervor und begannen erneut, Magie unter den Leuten zu verbreiten. Ein Teil der Israeliten fand Gefallen an der Zauberei und kehrte sich schließlich ganz von der Tora ab. Als Prophet Muhammad salawatullah alaih ausgesandt wurde und im Koran Soleiman als Prophet Gottes bezeichnet wurde, haben einige jüdische Gelehrte gesagt: Wundert ihr euch nicht darüber, dass Mohammed Salomo einen Prophet nennt, während dieser in Wirklichkeit ein Zauberer war? Auf diese Weise leugneten die Anführer des jüdischen Volkes einerseits, dass Mohammed der Prophet Gottes ist, und andererseits verleumdeten sie den Gottesgesandten Salomo Soleiman. Für die Zauberei werden manchmal bestimmte Wörter oder Formeln, die keinen eigentlichen Sinn ergeben, gesprochen oder aufgeschrieben. Manchmal muss derjenige, der sich eine Wirkung von diesen Zauberformen spricht, diese auf einem Zettel bei sich tragen. Eine Reihe von Zauberern behaupten, Geister oder Satane einzustellen. Andere rufen durch besondere Tricks und Geschicklichkeit eine Vorstellung beim Zuschauer hervor, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Es gibt aber auch Leute, die tatsächlich Kräfte besitzen, die über das normale menschliche Können hinausgehen. Aus der Sicht des Korans sind einige Formen der Magie nichts mehr als Zauberkunststücke. Hierzu führt der Koran als Beispiel die Zauberei der Magier an, die Pharao aus ganz Ägypten an seinen Hof kommen ließ, damit sie Moses vor dem Volke mit ihrer Zauberkunst in den Schatten stellen. Die Zauberer warfen ihre Stricke auf die Erde und ließen sie durch Anwendung ihrer Zauberkünste für die Menschenmenge wie Schlangen erscheinen. Doch als Prophet Moses auf Gottes Befehl seinen Stab zu Boden warf, verwandelte dieser sich in ein Schlangenungeheuer, welches das gesamte künstliche Zauberwerk verschlang. Der Koran weist an mehreren Stellen auf diese Geschichte hin. In dem Vers 66 der Sure Taha, Sure 20, wird ausdrücklich gesagt, dass die Zauberer des Pharaos geschickt versuchten, allen glauben zu machen, dass sich ihre Stricke wie lebendige Schlangen bewegen. Im Vers 69 der gleichen Sure wird darauf hervorgehoben, dass es nur ein Zauberkunststück gewesen war, was diese Magier hervorbrachten, und es heißt weiter, dass ein Zauberer keinen Erfolg haben wird und es ihm nicht wohlergehen soll.
Aber es gibt auch Verse im Koran, aus denen sich auf die Existenz einer echten und wirksamen Magie schließen lässt. Ein Beispiel ist die Koranstelle Vers 102 in der Sure 2 über die Geschichte von den beiden Engeln Harut und Marut. Sie ereigneten sich in einer Zeit, in der die Zauberei hoch in Kurs war. Gott schickte diese beiden Engel in Menschengestalt aus, damit sie über die Mittel der Magie aufklären und die Gegenmittel lehren. Die Engel mussten zu diesem Zweck den Schadenzauber selber beschreiben. Das aber nutzen einige aus, um mit der Magie Geld zu verdienen. Es gibt zum Thema Magie einige Überlieferungen. Zum Beispiel wurde Imam Sadr alaihi salam einmal von jemandem gefragt, woher kommt die Zauberei und wie gelingen dem Zauberer die erstaunlichen Dinge? Der Imam antwortete: Es gibt mehrere Formen der Magie. Es gibt Zauber, der wie ein Arzt wirkt, allerdings umgekehrt. Während die Ärzte für jede Krankheit einen Weg finden, um sie zu heilen, finden die Zauberer mit dieser Art von Zauber für jede Wahrheit einen Weg, sie zu vernichten, und suchen für jeden gesunden Zustand einen Weg, um ihn zu beseitigen. Die zweite Art von Zauberei sind Zauberkunststücke, Geschicklichkeit und außergewöhnliches Tun. Und die dritte Art besteht darin, dass Zauberer Satane in ihren Dienst stellen. Da fragte der andere erneut: Kann der Zauberer mit seiner Magie den Menschen in einen Hund oder einen Esel oder ähnliches verwandeln? Imam Sadegh antwortete: Ein Zauberer ist viel zu schwach, als dass er Gottes Schöpfung ändern könnte. Wenn er das könnte, würde er sich davon befreien, alt, arm oder krank zu werden. In der Tat könnte ein Magier leicht zu einem reichen, mächtigen König werden, wenn er die Macht hätte, Schaden von sich abzuwehren und sich jeden Vorteil zu eignen zu machen. Ein Zauberer aber kann noch nicht einmal ganz normale Probleme von sich fernhalten. Magie und Zauberei haben zwar ihre Wirkungen und Folgen, aber der Islam und der Koran ordnen sie bei den schlechten Taten wie Unrecht und Frevel ein, die bekämpft werden müssen. In einigen Überlieferungen der Imame wird die Magie heftig getadelt. Imam Ali alaihi salam sagt: Wer Magie erlernt, gleichwohl wie viel, ist ein Ungläubiger geworden und seine Beziehung zu Gott bricht vollständig ab. Aus der Sicht des Islams ist es verboten, Zauberei zu lehren, zu erlernen, auszuführen und sich damit Geld zu verdienen. Das Zaubern zählt zu den großen Sünden. Gemäß mehreren Überlieferungen führt bereits das Erlernen und das Lehren von Zauberei zum Unglauben. Die islamischen Rechtsgelehrten ordnen Zauberei unter die verbotenen Handlungen Haram ein. Allerdings ist es nicht untersagt, die Gegenmittel eines Schadenzauberers zu erlernen. Manchmal machen es die Umstände sogar erforderlich, dass einige sich Zauberkenntnisse aneignen, damit sie die Allgemeinheit über den Betrug der Magier aufklären und deren Absichten vereiteln. Die Geschichte berichtet von einem Mann, der durch Zauberkünste sein Einkommen verdiente. Er kam zu Imam Sadegh alaihi salam und bekannte: Ich bin ein Zauberer gewesen und habe mir mit der Zauberei Geld verdient und meinen Unterhalt bestritten. Mit diesem Geld bin ich auch auf die Hadschreise zum Hause Gottes, die Kaaba in Mekka, gegangen. Aber jetzt habe ich mit der Zauberei aufgehört und bereut. Finde ich Rettung? Der Imam sagte ihm, er werde Rettung finden, wenn er andere, die von einem Schadenzauber betroffen sind, davon befreit und nicht wieder zaubert. Zauber kann schaden, aber man kann von diesen Schaden freimachen. Vor der schwarzen Magie kann man sich retten, wenn man bei Gott vor ihrer Wirkung Zuflucht sucht. Denn Gott ist der eigentliche Herrscher über die Daseinswelt. Es helfen Bittgebete, Almosen spenden und das Koranlesen, insbesondere die kleinen Suren 113 und 114 und die Verse 51 und 52 der Sura Ralam, Sura 68. Wichtig ist aber in jedem Fall, eigene Fehler nicht mit Schadenzauber erklären zu wollen. Denn das würde ja bedeuten, dass man nicht mehr seine Fehler abzubauen versucht.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin und Teheran zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.